Die großen alten Trassen, die Europa immer schon bedingt haben, gehen mitten durch Sachsen-Anhalt. Und das versuchen wir natürlich mit einer entsprechenden Aufnahmebereitschaft und Willkommenskultur eben auch zum Ausdruck zu bringen.
Transportation Matters. The CEO Podcast of Daimler Truck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transportation Matters. Mein Name ist Martin Daum, ich bin Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit einem der maßgeblichen politischen Stimmen unseres Landes. Zu Gast ist Dr. Rainer Hasselhoff. Rainer Hasselhoff ist CDU-Mitglied, in der DDR aufgewachsen, seit 1990 im wiedervereinigten Deutschland politisch aktiv und seit 2011 Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ihm ist es gelungen, den amerikanischen Chiphersteller Intel für eine Großinvestition in Sachsen-Anhalt zu gewinnen. Und auch wir als Daimler Truck haben Sachsen-Anhalt als Standort für unser neues globales Logistikzentrum gewählt. Rainer Hasselhoff macht also einiges richtig. Und ich bin gespannt, wie er die aktuelle Transformation hin zur CO2-Neutralität gestaltet, damit sein Bundesland daraus als Gewinner hervorgeht. Herr Hasselhoff, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ich freue mich auch.
Fangen wir mal mit was Persönlichem an. Ich habe gelesen, dass Sie Fan von AC/DC sind. Wie wird man Fan vom AC/DC und haben Sie schon Eintrittskarten zum Konzert, wenn die nach langer Zeit mal wieder nach Deutschland kommen?
Ja, Eintrittskarten habe ich leider noch nicht, aber mein Sohn wird auf jeden Fall welche für sich besorgen, weil er jetzt sozusagen die Generation nach mir ist. AC/DC-Fan wird man, indem man in der Zeit der Beatles und Rolling Stones groß geworden ist und die gesamte Rock- und Popgeschichte erlebt hat, eigentlich auch, was die Härte der Musik anbelangt, auch sukzessive aus den Melodien der 60er Jahre, dann über die 70er, 80er, dann bis zu AC/DC durchgeleitet wurde. Als diese ihre Karriere beenden wollten, waren wir alle sehr traurig. Und bei Familienfeiern und ähnlichen Anlässen spielt AC/DC immer noch eine ganz wesentliche Rolle bei uns.
Wird man da als Politiker nicht manchmal neidisch, dass solche Popstars über Jahrzehnte populär sind, während wir doch jeden Tag uns neu anstrengen müssen, damit man uns weiterhin möchte?
Ja, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dass es ein unwahrscheinlich harter Job ist, auch bei uns, muss man klar sagen, dass man auf der anderen Seite immer wieder eine Abschiedstour machen kann, um dann wiederzukommen. Bei uns ist das etwas schwieriger der Fall, wenn mal eine Phase durch ist, dann wieder ins politische Leben zurückzukehren, gelingt nur den wenigsten. Und deswegen strengen wir uns an, möglichst in der Zeit, wo wir noch Projekte vor uns haben, eine Kontinuität sicherzustellen, dass alles politisch stabil bleibt. Und die Stabilität springt ja dann auch über auf ein ganzes Land und auf eine Gesellschaft, für die man Verantwortung mitträgt.
Und Sie können ja auch auf eine sehr erfolgreiche, sehr lange politische Karriere zurückblicken. Also sind Sie auch fast so was wie so eine Kultgruppe, nur halt in Sachsen-Anhalt und nicht auf der ganzen Welt. Wir sprechen heute über Transformation. Ist ja für unsere Branche, für unsere Kunden, für unsere Firma, für unsere Mitarbeiter ein ganz, ganz großes Thema. Für Sachsen-Anhalt auch eins. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, nee, Sie haben ja schon eine Transformation hinter sich. Es ist ja nicht nur, dass eine vor Ihnen liegt. Sie sind damals gestartet, 1990, in eine ganz, ganz große Transformation nach der Wiedervereinigung. Gibt es da eigentlich Dinge, die man von damals lernen kann und heute wieder anwenden kann, weil es richtig war? Oder man hat Dinge gelernt, die man heute nicht tut, weil es falsch war?
Also erstmal braucht man eine tiefe Überzeugung und auch eine gewisse positiv einzuschätzende Euphorie, dass das, was auf einen zukommt, auf jeden Fall eine positive Perspektive hat und dass das, was man hinter sich lässt, auf jeden Fall deutlich negativer ist und man eigentlich nur gewinnen kann. Man betritt erstmal Neuland und weiß, dass nur bestimmte Dinge planbar sind. Entscheidend ist aber, dass damals bei der ersten Transformation, die ich erlebt habe, nämlich Zusammenbruch der DDR und dann die Chance mit der Wiedervereinigung in Deutschland und Europa neu Platz zu finden, dass dieses Gut auch flankiert war, auch durch soziale Maßnahmen, die diese Bundesrepublik Deutschland möglich machte, aber dass vieles eben auch nicht planbar ist und dass man einfach dann situativ immer mit gesundem Menschenverstand entscheiden muss, wie es weitergeht. Und wenn wir das auch mit einer gewissen Wissenschaftsbasiertheit für das, was uns bevorsteht, auch zur Anwendung bringt, dann denke ich, ist man auf der richtigen Seite. Wichtig ist, ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Physiker, dass man nie vergisst, dass man alles politische Wollen und auch aus Ideologien abgeleitete Zielstellungen nie an den Realitäten dieses Globus und auch der naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten vorbeimachen kann, damit man immer auch geerdet bleibt und nicht etwas verspricht, was nicht haltbar ist.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, war der, dass man allen, die betroffen sind von der Transformation, das Wissen mitgibt. Es geht um eine bessere Zukunft, weil ich glaube, das Schwierigste in der Transformation ist ja die Angst der Menschen vor der Veränderung oder die Angst, was zu verlieren und daraus eine Balance zu kriegen. War das damals nach der Wende immer ganz klar, dass die Zukunft besser wird oder war da auch Angst vor Verlust da?
Ja, am Anfang stand ja der Satz, der erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident von der Deutschen Demokratischen Republik, wie sie damals hieß, gesagt hat, nämlich, niemandem wird es schlechter gehen. Allerdings meinte er damit immer auch in letzter Konsequenz das Schlussergebnis, was man erreicht, die harten Jahre dazwischen mit großer Arbeitslosigkeit verbunden und Strukturbrüchen verbunden, waren letztendlich aber damit noch nicht gemeint, sondern waren nur ein Zwischenergebnis. Aber dass wir mit der DDR am Ende waren, sowohl ökologisch als auch ökonomisch, aber eben auch moralisch, das war eigentlich der überwiegenden Zahl der Bürgerinnen und Bürger klar. Und deswegen hat das auch in den 90er Jahren, die nicht einfach waren, im Osten Deutschlands durchgetragen. Und wie gesagt, wir waren eingebettet in einer großen deutschen, aber auch europäischen Gesamtfamilie, so will ich es mal bezeichnen, sodass man nicht in der Gefahr war, auch was die persönliche Einschätzung anbelangt, dass das Ganze scheitern würde.
Wir selber haben uns entschlossen, mit einer großen Investition unser globales Logistikzentrum, aus dem wir für die Marke Mercedes-Benz Lkw die Ersatzteile in die ganze Welt verschicken, dass wir das in Sachsen-Anhalt ansiedeln, sind sehr gerne gekommen, haben es auch nicht bereut. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, warum nicht nur wir uns, sondern auch andere sich für Sachsen-Anhalt entscheiden?
Wir waren das Land nach der Wiedervereinigung, was die tiefsten Brüche erlebt hat im Osten, weil wir auch das Zentrum der Großindustrie, Maschinenbau im Norden und Chemie im Süden darstellten und diese großen Kombinate nicht nur verschlissen, sondern auch letztendlich bis hin zu den Umweltfragen nicht mehr zukunftsfähig waren und komplett rückgebaut werden mussten oder nur ganz wenige Kerne konnten erhalten werden. Das heißt, wir haben mit einer Unterbeschäftigung, die eigentlich alles enthält, was man unter Arbeitslosigkeit, Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Vorruhestandsregelungen zusammenfasst, haben wir erlebt, dass die Hälfte der Erwerbspersonen nicht in originärer Arbeit waren. Und wenn man das erlebt hat, und wusste, jeder Arbeitsplatz ist in sich wertvoll und um den muss gerungen werden, zieht sich sozusagen auch eine lange Linie bis in die heutige Zeit, dass nach wie vor Neuansiedlungen und auch Investitionen von Unternehmen entsprechend herzlich willkommen geheißen werden. Und wir natürlich auch neben dieser, sagen wir mal, stimmungsmäßig auch belegten Seite um unsere Stärken wissen, nämlich Akzeptanz für Industrie und Gewerbe, aber vor allen Dingen auch unsere zentrale logistische Lage mitten in Europa mit guten Anbindungen der Nähe zur Bundeshauptstadt, aber eben auch mit den Achsen verbunden Westeuropa zu Osteuropa, Nordeuropa, Skandinavien zu Südeuropa. Die großen alten Trassen, die Europa immer schon bedingt haben, gehen mitten durch Sachsen-Anhalt und das versuchen wir natürlich mit einer entsprechenden Aufnahmebereitschaft und Willkommenskultur eben auch zum Ausdruck zu bringen.
Was uns darüber hinaus auch noch gefallen hat, und das ist jetzt nicht, um Ihnen als meinem Interviewpartner Honig um den Mund zu schmieren, sondern einfach war ihr persönliches Engagement. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, den direkten Draht nicht nur zu Ihnen, sondern zu Ihrer ganzen Administration, wo Probleme dann doch relativ schnell und unbürokratisch bewältigt werden.
Das ist richtig. Ich komme ja sozusagen aus der kommunalen Ebene und habe da auch schon in den 90er Jahren Wirtschaftsverantwortung für eine Region getragen und war dann in der ganzen Kette auch über eine Bundesbehörde dann Staatssekretär auf der Landesebene, Minister und Ministerpräsident. Und das, was gelingt und gelungen ist, das ist immer auch eine Frage des menschlichen Einbringens und der persönlichen Kontakte. Man kann das Akquisitionsgeschäft und das Ansiedlungsgeschäft nicht, sagen wir, anonymisiert betreiben oder auf irgendeiner elektronischen Plattform organisieren, sondern es sind immer Menschen, die sich in die Augen gucken müssen und auch das persönliche Vertrauen, dass das Wort, was man gegeben hat, gilt und dass auch alle Kräfte eingesetzt werden, die man zur Verfügung hat, auch zum Austausch kommt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, was man auch gelernt hat in den Jahrzehnten, in denen ich tätig bin, Lean Management, es muss möglich sein, nicht in irgendwelchen Ebenen zu versacken, sondern man muss immer auch den direkten Zugriff bei wichtigen Dingen haben auf die entsprechende politische Spitze. Und das praktiziere ich bis heute.
Sie sind ja auch eine klare Stimme für Bürokratieabbau, gegen Bürokratie. Trotzdem wundert es mich immer wieder, wie kommt es überhaupt zu Bürokratie? Keiner will sie und trotzdem ist sie da.
Auf der einen Seite ist Administration und damit auch positiv gesehen praktizierte Bürokratie auch das Rückgrat eines rechtsstaatlichen Verfahrens, wo es nicht nach Ansehen von Personen, Beziehungen oder gegebenenfalls sogar Korruption geht, sondern dass es sich um auch nachprüfbare Transparenz zu machen und gerichtlich auch jederzeit auch überprüfbare Prozesse handeln muss, die damit also auch eine Rechtssicherheit auch für Investoren, für Unternehmen auch darstellt. Die Frage ist, muss man jeden einzelnen Vorgang bis zum letzten durchregeln und muss auch unter Nutzung von Gerichtsurteilen jedes bis zum kleinsten Detail in irgendwelchen Papieren oder inzwischen Dateien auch niedergelegt sein? Oder macht man ausreichend Spielräume, um sagen wir mal, ein gesellschaftliches Leben noch vernünftig organisieren zu lassen? Und genau dieses Maß und Mitte finden, das ist das Entscheidende. Unterm Strich heißt das, ohne Institutionen, so hat es mal Hans-Dietrich Genscher, unser Landeskind aus Halle, gesagt, und ohne entsprechende Verfahren wird es nie gehen in einem Rechtsstaat. Man darf nur die Komplexität nicht so hochziehen, dass das System selbst überfordert ist oder dass man so viele Ressourcen dafür braucht, um das zu administrieren, dass schlicht und einfach für Innovationen und Neuinvestitionen keine Kraft, keine Luft oder kein Geld mehr da ist.
Ich meine, das ist gut erklärt und ich finde es noch auch manchmal gut zu sagen, dass auch Bürokratie notwendig ist in einem Rechtsstaat, einfach um auch ohne Ansehen der Person und auch Sachen durchzuziehen, dass es keine Willkür gibt, dass Rechte geschützt werden. Aber trotzdem ist eben genau die Komplexität das, was viele Bürger frustriert, was uns Unternehmen das Ganze schwierig macht. Aus meiner Sicht ist dann immer eben auch das persönliche Engagement der Leute, die dann wirklich wollen, wichtig. Und das war für uns in der Ansiedlung wichtig, wo wir uns immer willkommen gefühlt haben in Sachsen-Anhalt, sodass man gesagt hat, der Grundsatz, wir wollen Daimler hier haben und wir wollen es möglich machen. Während ich häufig eben Bürokratie auch erlebe, ich will es eigentlich was nicht und suche dann nur nach Möglichkeiten, es zu verhindern, statt einfach in den Dialog reinzugehen, warum willst du das nicht und was können wir tun, damit du es am Ende willst.
Das ist richtig. Man darf, wie gesagt, die Verwaltung, die Administration nicht instrumentalisieren, um zu verhindern, sondern Möglichkeiten zu eröffnen. Wir haben das mit Investorenkonferenzen so gemacht. Jetzt bei Intel zum Beispiel haben wir eine extra spezielle Gruppe im Landesverwaltungsamt gebildet, die sich ausschließlich darum kümmert. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung, die muss möglich sein, wenn es sich um Ankerinvestitionen, um strategische Investitionen handelt, die dann vieles auch nach sich ziehen im positiven Sinne, dann ist diese Konzentration der beschränkten Kräfte auf das Wesentliche ganz, ganz wichtig.
Kommen wir zum weiteren wichtigen Bereich. Das ist für uns bezahlbare Energie und vor allen Dingen bezahlbare grüne Energie. Wie sieht's da bei Ihnen im Bundesland aus? Oder was können Sie hier als Bundesland tun oder sind Sie da komplett abhängig von der Bundespolitik?
Also wir haben ja schon seit vielen Jahren entsprechende Eignungsgebiete ausgewiesen, wo sich zum Beispiel Windparks, aber eben auch Solaranlagen entsprechend platzieren lassen und wo wir aus den regionalen Planungsbeiräten heraus auch bewusst von Anfang an die Basis, das heißt also die gemeindlichen Ebenen mit einbeziehen, damit möglichst so etwas schnell geht und das Angebot, was wir an grüner Energie, an CO2-freier Energie auch haben, ist überproportional hoch im deutschen Vergleich. Das ist übrigens auch ein Standortfaktor. Jedes größere Unternehmen will einfach grüne Tarife haben. Das heißt also, die Nachhaltigkeit auch der eigenen Produktion oder auch der eigenen Dienstleistung international auch sicherstellen, weil das mit zum Kriterium bis hin zu Börsennotierungen inzwischen zählt. Und das ist auch richtig so. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch denken, dass wir wettbewerbsfähig sein müssen. Momentan sind wir das bezüglich der sich eingepegelten Energiepreise nicht. Das ist auch eine Frage der Menge, die wir an den Markt bringen. In Marktwirtschaft funktioniert eben vieles auch über die Angebotsseite, die sichergestellt werden muss. Das ist ein schwieriges Thema und wir kriegen da nur Bewegung rein, wenn wir, wie gesagt, ausreichend haben an Energieangeboten, aber nur über Windparks und Solaranlagen werden wir das nicht hinbekommen, weil einfach die Jahresverfügbarkeit nur in bestimmten Phasen gegeben ist. Das heißt, wir brauchen grundlastfähige Anteile dabei und deswegen muss es auch Brückentechnologien und auch Speichertechnologien geben, an denen wir arbeiten, aber wo man auch realistisch sagen muss, dass wir da noch Luft nach oben haben in ganz Deutschland.
Deshalb sind wir ja bei Daimler Truck, wir haben das immer genannt, eine Doppelstrategie, wo wir auf batterieelektrische Antriebe gehen, die dann natürlich auf das Stromnetz angewiesen sind, aber parallel auch auf Wasserstoffantriebe. Weil eines unserer Mantras ist, wie kann ich grüne Energie transportieren und wie kann ich es lagern, also über Entfernung hinweg bewegen, ohne das Leitungsnetz zu belasten und wie kann ich es über die Zeit hinweg lagern. Und da braucht es ein Molekül und so sind wir auf den Wasserstoff gekommen. Wie ist Ihre Haltung zum Wasserstoff?
Wir sind eines der größten Wasserstoffhersteller als Land und sind gerade auch mit Leuna und dem Elektrolyseur dort, der größte, den es in Europa gibt, auch ganz gut unterwegs. Ich muss allerdings auch realistisch sagen, es handelt sich hier, wenn wir das in die Fläche und in die Breite entwickeln, auf große Investitionsvolumina angewiesen. Wir sind in Deutschland dabei zu suchen, wie wir das auf der einen Seite sicherlich durch staatliche Flankierung sicherstellen können, aber auf der anderen Seite eben auch, sagen wir mal, private Investitionen an dieser Stelle nicht nur planbar, sondern auch rentabel gestalten müssen. Aufgrund der hohen Energieintensität und des Energiebedarfs in diesem Industrieland Deutschland werden wir aber Wasserstoff importieren müssen, beziehungsweise eben Energieträger, die die Speicherfähigkeit auch mit sicherstellen hilft. Und deswegen ist das auch ein internationales Projekt, was nicht nur die Europäische Union ja auch betrifft, sondern auch unser nationales Handeln beim Suchen von Partnern. Und zwar geht es darum, dass wir mit Ländern Kooperationen eingehen, die einfach über genug Wind, aber vor allen Dingen auch durchgängig Sonnenenergie verfügen und wo man dann über Wasserstoff oder andere Wasserstoffträger und Kohlenstoffträger den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten entsprechend unseren Energiebedarf langfristig sichern. Das ist ein dickes Brett, was noch gebohrt werden muss. Das ist auch nicht in wenigen Jahren realisiert. Deswegen bin ich bezüglich der jetzigen in Aussicht stehenden Zeitschiene sehr skeptisch, ob wir das mit den entsprechenden Aktivitäten, die wir derzeit fahren, hinbekommen. Das muss unbedingt verstärkt werden. Sowohl der Bund als auch die Länder arbeiten gemeinsam auch an dieser gelingenden Energiewende.
Das kann ich nur unterstützen. Also wir haben ja mal bei uns die magische Formel kreiert und es geht hier um emissionsfreie Mobilität. Es braucht die guten Produkte. Es braucht bei uns im Lkw-Bereich die Kostenparität und es braucht die Infrastruktur dazu. Und ich habe immer gesagt, das ist wie eine Multiplikation. Wenn ein Faktor null ist, ist das gesamte Ergebnis null. Die Produkte sind da und werden in den nächsten Jahren von der ganzen Industrie und insbesondere von Daimler Truck kommen. In der Kostenparität hat die Politik mit der LKW-Maut, die man CO2-abhängig gestalten kann, schon ein Instrument, wo man relativ schnell das Rad so drehen kann, dass die Kostenparität erreicht ist und dass es sogar günstiger ist. Dann kommt aber die Infrastruktur rein. Ich glaube, nichts frustriert unsere Kunden mehr, als Produkte zu haben, die CO2-freies Fahren möglich machen. Über die Maut es auch fahren müssen, weil das andere noch teurer wäre und plötzlich dann keine Ladeinfrastruktur zu haben oder keinen Wasserstoff zu haben. Das, denke ich, wird die ganz, ganz große Herausforderung für die Politik sein.
Das ist ja selbst im privaten Bereich bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen genau der Fall. Ich habe eins und weiß, dass man inzwischen seine Routenplanung nach den Ladestationen, die nicht überproportional weit gesät sind in Deutschland, macht. Und das ist auf jeden Fall eine Einschränkung, die auf Dauer nicht wettbewerbsfähig ist, dass die also auch nicht sozusagen gerade auch die grünen Technologien, so will ich es mal bezeichnen, nicht in die Vorhand bringt. Deswegen ist an dieser Stelle ein Schwerpunkt für auch öffentliche Investitionen oder eben Anreize, dass eben auch Privatunternehmen noch deutlicher hier mit reingehen. Es gibt da einen Ausbaupfad. Man sieht auch, dass es da nach vorn geht. Aber gerade bei Wasserstoff fangen wir faktisch ja, ich will nicht sagen beim Punkt Null an, aber auf niedrigstem Niveau. Und wenn wir da, wie gesagt, ein Umswitchen des Gesamtsystems hinbekommen wollen, muss hier ganz gezielt ausgebaut und investiert werden.
Ja, und da drängt die Zeit, weil wir ja über die Gesetzgebung mit 2030 ziemlich harte Anschläge haben, bis dahin wir fast den gesamten Fernverkehr klimaneutral stellen müssen. Und umgekehrt sind wir mit der Maut schon höher gegangen. Und ich weiß, dass gerade bei unseren Kunden da ein erhebliches Ärgerpotenzial da ist, weil man jetzt erstmal mehr zahlt, ohne dann auf die, ich sag mal, günstigere Alternative, also Zero Emission, Null-Emissionsfahrzeuge ausweichen zu können.
Ja, ich sehe auch, wenn ich den Standort Deutschland betrachte, das Problem daran, dass wir nicht zu sehr abgekoppelt einen Einzelweg gehen können, von der zeitlichen Taktung her, als auch von der Technologie her, weil sie sind ein Unternehmen, was global aufgestellt ist und auch die entsprechenden Bauteile, die entsprechenden Technologien nicht alle doppelt und dreifach, je nachdem, was für Antriebstechnik zur Anwendung kommt, vorhalten können. Das sind ja alles Kosten, die bei Ihnen auch niederschlagen. Wir brauchen da schon auch eine stärkere Internationalisierung, was den gemeinsamen Pfad anbelangt, der zu beschreiten ist. Das kann, wie gesagt, nicht nur auf Deutschland und Kerneuropa bezogen sein, sondern das muss ein internationaler Trend sein, unterstützt auch durch internationale Abkommen.
Dann lassen Sie vielleicht noch als letztes Thema kommen, was mich auch mit Sorge betrifft. Das ist natürlich, dass viele Menschen mit dieser Komplexität, mit dieser Veränderung, auch mit der Angst vor der Zukunft dann plötzlich zum Protestwähler werden und dann die AfD wählen. Und Sie wissen ja, ich habe mich sehr frühzeitig davor gewarnt, weil ich es als wirkliche Gefahr für unseren Wirtschaftsstandort sehe. Ich möchte auch als Industrie mithelfen, Angst vor der Zukunft zu nehmen. Was können Sie mir da als Rat geben? Wie können wir das noch deutlicher machen, dass wir eine Demokratie brauchen, dass wir Verständnis, dass wir Dialog brauchen und nicht Ausgrenzung?
Ja, auf der einen Seite muss man natürlich sehen, dass ein Großteil Protestwähler an die politischen Ränder, vor allen Dingen eben auch nach rechts zur AfD ausweichen. Da muss man sich jetzt erstmal bei den Verantwortungsträgern in der Politik fragen, was haben wir falsch gemacht? Das ist nicht bloß eine Frage der Kommunikation, sondern auch der stringenten Zielstellung, die man sich politisch auch gibt, was die Umsetzungsfähigkeit anbelangt. Und dass das relativ widerspruchsfrei bei aller Meinungsbildung, die auch stattfinden muss im Streit, dann auch stattfindet. Das heißt also, wenn man sich dann verständigt hat, dann wird gemeinsam an der Umsetzung auch gearbeitet. Das ist erstmal das Defizit bei uns, was wir generell in der Politik zu bewältigen haben. Die Wirtschaft kann uns erstmal durch die Vorbildwirkung unterstützen. Das heißt, dass diejenigen auch klar sagen, unser Wohlstand hängt nicht nur von Internationalität und von Weltoffenheit, sondern als Exportland davon ab, dass wir zu allen Regionen Wirtschaftsbeziehungen haben und auch international auf einen Fachkräftepool zurückgreifen müssen, der ein positives Deutschlandbild hat und demzufolge auch gern ist, für uns zu arbeiten oder bei uns zu sein. Das Zweite ist, dass trotz aller Probleme und Kritiken, wenn es um Rechtsänderungen oder so geht, man sicherlich diese kritischen Anmerkungen auch aus der betroffenen Sicht heraus versucht rüberzubringen und auch zu formulieren, aber eben auch selbstbewusst, weil wir ja viele schon durchgemacht haben in der deutschen Geschichte, sagt, wir haben so viel gelernt, wir haben so viel Kompetenz, wir werden dafür auch Lösungen finden, gemeinsam, wenn diese Gesellschaft in der demokratischen Mitte zusammenbleibt. Wenn sie polarisiert, dann gibt es Kommunikationsabrisse, die auch dazu führen, dass der Standort diskreditiert wird und dass sich selbst Standortfragen neu stellen, indem man einfach abwandert und Deutschland verlässt. Und dann haben wir alle nichts davon, sondern dann ist der Wohlstand gefährdet, Arbeitsplätze und auch der Sozialstaat. Und deswegen müssen wir uns zusammenraufen und das kann man am besten klar machen, indem man auch ein bewusstes Zeichen bei einer Wahl, auch einer Stimmungswahl wie der europäischen Wahl, wo es um viel geht, denn Europa bestimmt mehr als man denkt, auch für Deutschland, dass man dieses Signal gibt und damit sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt.
Das ist super toll und wir wollen da auch mit unterstützen, weil wir haben es ja bei uns auch erlebt. Auf der einen Seite, nichts ist erfolgreicher als ein erfolgreiches Unternehmen. Es macht einfach Spaß, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es nach vorne geht. Genauso macht es Spaß, in einem Land zu arbeiten, wo es nach vorne geht, wo man eine klare Vision nach vorne hat. Aber umgekehrt ist ja immer klar, wir sind ein globales Unternehmen. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn es der Welt gut geht. Und wir können uns nicht irgendwo abkapseln und sagen, unser kleines Land, das ist uns wichtig und alles andere ist uns egal. Ich glaube, genau diese Polarität ist wichtig, dass man hier beide Sachen gut abdeckt, Wurzeln zu haben und auf der anderen Seite in die Welt hinauszuwirken, aber mit einer klaren Vision für die Zukunft. Es wird nicht einfacher werden, aber schön, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt oder wir sind ja schon mittendrin dabei. Möchte mich ganz herzlich bedanken für unser Gespräch, für Ihre Einblicke in die Politik, was Sie umtreibt und möchte mich bei allen Zuhörern verabschieden, bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, alles Gute.
Ich danke auch.
That was Transportation Matters, the CEO podcast of Daimler Trucks and Buses. If you enjoyed what you've heard, share this episode and subscribe to Transportation Matters on your preferred podcast platform. You can do this by tapping the follow or subscribe button right next to the podcast title.